Willkommen im Märchengarten mit Eilräunchen von Manfred Kieber. Eilräunchens Geburt. Es war ein trüber Regentag, als Eilräunchen geboren wurde. Es war kein Landregen, von dem man Gutes erhofft. Es war ein nasser, kalter Nebel, der alle Farben löscht und alle Konturen verwischt. Es war im Februar und Karnevalszeit, und durch den Nebel huschten Masken. Eilräunchen lag in den Kissen, wimmerte und sah scheußlich aus. Drei Ärzte standen dabei und sprachen Lateinisch. Zum Schluss meinten sie einstimmig, das Kind wäre ein Fall und für die Lebensfähigkeit könnten sie nicht garantieren. Die Eltern waren sehr betrübt. Es ist nicht angenehm, einen Fall zum Kind zu haben. Kinder sollen hübsch normal sein. Nur tut man meistens nichts dazu im eigenen Leben. Man schließt Ehen standesgemäß und portemonnaiegemäß und nennt das Gottes Willen. Die Natur hat sich danach zu richten. Das tut sie aber nicht. Deshalb ist die Natur auch nicht anständig und man verhüllt sie, wo es irgend angeht. Das Verhüllen nennt man Sittlichkeit. Aus dem, was man Gottes Willen nennt, und aus dem, was man Sittlichkeit nennt, baut man das menschliche Leben auf. Es hält auch wunderschön, solange alles hübsch normal ist. Nur wenn die unanständige Natur sich meldet, reißt der Damm. Woraus man zu ersehen hat, dass alles schön normal sein soll, dass man die Natur als unanständig auszuschließen hat und alles so zu sein hat, wie es getauft ist. Alrönchen war also nicht normal und darum wusste man auch nicht recht, wie man ihn taufen sollte. Ich sage ihn, denn Alrönchen war ein Knabe, vorausgesetzt, dass er am Leben blieb, was die Ärzte mit lateinischen Worten lebhaft in Zweifel zogen. Die Verwandten standen auch herum und trösteten mit der bekannten großen und innigen Verwandtenliebe, die daher kommen soll, dass man denselben Namen trägt, und sagten, es könne doch noch etwas daraus werden. Man könne nie wissen, und es hätte schon Fälle gegeben, wo... Sie erzählten die Fälle. Es war sehr liebevoll von ihnen, denn im Stillen waren sie froh, dass ihnen der Fall nicht passiert war. Schließlich fasste man sich allerseits und gab Alrönchen auch einen Namen, aber der kommt für uns nicht in Frage. Wir wollen ihn so nennen, wie er den Leuten erschien, als Alrönchen. Alrönchen ist ein Wechselbalg, ein Wurzelmännchen, das ganz tief in der Erde wurzelt und zum Wechselbalg wird, wenn man die Wurzeln aus der Erde herausreißt. Dann zogen feinfühlige Verwandte den Vorhang der Wege rücksichtsvoll zu, und Alrönchen blieb im Dämmerlicht seiner ersten Lebensstunde. Draußen regnete es, und die Masken huschten durch den Regen. Drinnen war es still. Die Uhr tickte leise, und ein großer Kater schnurrte am Ofen. Schließlich stand der Kater auf, schlich leise zur Wiege und schob den Vorhang behutsam mit der Pfote beiseite. Sein Schnurrbart sträubte sich tastend nach vorne, und er beäugte und beschnüffelte das Etwas in den Kissen mit genauester Sachkenntnis.
»Nein, das ist kein Mensch«, sagte er anerkennend. »Das ist so etwas von uns, aber doch nicht ganz. Es ist sehr merkwürdig. Ich will mal sehen, was daraus wird.«
Da griff die Kinderhand nach der Pfote des Katers und hielt sie fest. Das war Alrönchens erste Freundschaft. Die Ansichten des Nussknackers.
Die Hauptsache im Leben ist, dass man alles zerbeißt und immer sauber zwei Schalen und einen Kern ausspuckt,
sagte der Nussknacker und sah Alrönchen aus seinen wasserblauen Augen herausfordernd an. Alrönchen war kein Baby mehr, sondern ein kleiner Knabe und hatte den Nussknacker zu Weihnachten bekommen. Er hatte mitten unter dem Lichterglanz der Tanne gestanden, hatte eine bunte Uniform und einen Zopf gehabt und ausnehmend grimmig ausgesehen. Seine Uniform, der lange Zopf und die Grimmigkeit nahmen seine ganze kleine Person immer völlig in Anspruch. Alrönchen liebte ihn in seiner Weise, wie alles, was seiner Obhut anvertraut war. Aber die Uniform und der Zopf gefielen ihm nicht und die hölzerne Würde fand er komisch. Alrönchen war eben kein normales Kind, noch immer nicht, wie die Verwandten sagten.
»Jawohl«,
sagte der Nussknacker und knackte ordentlich mit der Kinnlade.
»Immer zerbeißen und ausspucken, dann weiß man, woran man ist. Du bist natürlich wieder anderer Ansicht«,
schloss er vorwurfsvoll.
»Alles kann man nicht zerbeißen«, sagte Alrönchen nachdenklich.
Der Nussknacker griff empört an seinen Zopf.
»Natürlich kann man das«, schrie er. »Ich kann es wenigstens und alle, die eine Uniform und einen Zopf haben und solch einen Mund wie ich.«
Alrönchen schüttelte den Kopf. Er dachte an die Nächte, in denen er mit wachen Augen dagelegen und Dinge gesehen hatte, die nicht greifbar waren. Denn Alrönchen sah die Seelen der Dinge und hörte lautlose Stimmen flüstern. Oh, die Kommode hatte neulich so schön aus der Großmutterzeit erzählt und so komische Gesten dazu gemacht mit den zierlichen Rokokobeinchen, und der Teekessel hatte immer die Schnauze auf und zugeklappt und hatte dazwischen geredet, bis die Kommode pikiert geschwiegen hatte. Später hatten dann Schatten im Zimmer gesessen, schwache, wahrnehmbare Gestalten mit Kleidern wie aus Spinnweb, und hatten ganz so ausgesehen, wie die Kommode es geschildert hatte. Sie hatten auf die alte Standuhr gezeigt und sich zugenickt,
Oh, so viel hatte Alräunchen gesehen, wenn er es auch noch nicht verstehen konnte. Es sind traurige Augen, die das sehen. Es sind Alräunchen-Augen. Sie sind selten, wie die Alräunchen selten sind. Das ist ein großes Glück. Denn wo blieben sonst die Uniformen und die Zöpfe, die normale Sittlichkeit und all das, was die Menschen Gottes Wille nennen, wenn viele mit den traurigen Augen hinter die Dinge sehen würden?
»Nein, alles ist nicht greifbar«, sagte Alräunchen. »Es gibt viel, viel mehr als das, was man greifen kann. Das Greifbare ist nur so nebenbei. Es ist nicht das Eigentliche. Das ist Unsinn«,
schrie der Nussknacker und wurde noch röter, als er sonst war.
»Was nicht greifbar ist, kann man nicht zerbeißen und ausspucken. Also ist es gar nicht da. Das ist die einzig wahre Weisheit. Das ist exakt.«
Er spuckte zwei Nussschalen und einen Kern aus, gerade vor Alräunchens Füße. Es war wie ein ausgespuckter Beweis. Alräunchen schob die Schalen beiseite und aß den Kern auf.
»Was war ein Kern?« fragte er. »Wie soll ich das wissen, wenn du ihn verschluckt hast?«
brüllte der Nussknacker wütend.
»Du bist ein dummer Junge!«
Das war auch ein Beweis und sogar ein sehr üblicher und beliebter. Alräunchen hatte ihn schon oft von anderen gehört, in der Schule und zu Hause, wenn er nach solchen Dingen fragte. Der Nussknacker sah ein, dass er zu weit gegangen war. Er kriegte so viele Nüsse von Alräunchen und wurde abends immer sorgsam in ein kleines Bett gelegt, indem er behaglich die hölzernen Beine ausstrecken konnte. Das war nötig, denn es ist viel ermüdender, auf hölzernen Beinen zu stehen, als auf beweglichen. Er beschloss also, einzulenken.
»Es würde dir überhaupt viel besser gehen«, sagte er, »und du würdest nicht überall anstoßen und dir Beulen holen, wenn du hübsch und hölzern wie ich auf einem Fleck stehen bleiben würdest, statt dich auf allerlei Gebieten herumzutreiben. Man muss immer auf einem Fleck stehen, dann passiert einem nichts. Man stört niemand und wird nicht gestört, weil alle wissen, auf dem Fleck steht der Nussknacker. Da gehe ich nicht hin, sonst trete ich ihn und er brüllt mich an. Das ist ganz einfach.«
»Wenn ich aber doch drauf trete, auf dich natürlich nicht, aber zum Beispiel überall dorthin, wo sonst Nussknacker sind.«
»Das tut niemand, der vernünftig ist, denn wer vernünftig ist, sitzt auf einem Fleck und rührt sich nicht.«
»Ich tu's aber«, sagte Alräunchen eigensinnig. »Was dann?«
»Dann schnappen alle Nussknacker nach dir.«
Alräunchen lachte selig.
»Hu, muss das komisch aussehen.« »Sei nicht frech, weißt du«, sagte der Nussknacker. »Das geht über den Zopf, verstehst du? Das ist Revolution.«
Alräunchen wusste nicht, was Revolution war. Er dachte, es könne nicht schlimm sein, wenn es nur an den Zopf geht. Alräunchen war ein Kind und wusste nicht, wie fest die Köpfe an den Zöpfen hängen und dass es oft Blut kostet, wenn die Zöpfe abgeschnitten werden.
»Nein, das ist nichts«,
fuhr der Nussknacker fort.
»Du musst immer auf dem Fleck bleiben, wo man dich hingestellt hat. Das ist die einzig wahre Weisheit.«
»Ich möchte in die Ferne«, sagte Alräunchen und sah mit den traurigen Alräunchenaugen in die Abenddämmerung.
»Was ist das, Ferne?«
sagte der Nussknacker missbilligend.
»Kannst du die Ferne greifen? Nein, also ist sie nicht da. Nur der Fleck ist da, auf dem du mit den hölzernen Beinen stehst.«
»Ich sehe die Ferne«, sagte Alräunchen. »Ich sehe viele, viele Fernen. Ich möchte zu allen hin, es muss schön sein. Ich möchte wissen, was dahinter ist.«
»Was nützt das?«
sagte der Nussknacker.
»Kannst du das zerbeißen und ausspucken?«
»Nein«, sagte Alräunchen etwas kleinlaut.
Denn die Fernen waren sehr, sehr fern, wie ihm schien. Es musste ein weiter Weg sein, viel weiter zum Beispiel, als bis zur Stadt, wo Jahrmarkt war, zur Johannisnacht. Da konnte man schon nicht zu Fuß hingehen. Jedenfalls war es nicht glaublich. Aber die Fernen, die lagen noch weiter, viel, viel weiter.
»Siehst du«,
sagte der Nussknacker befriedigt,
»bleibe nur immer hübsch auf demselben Fleck. Eine Uniform musst du auch tragen und einen Zopf, dann siehst du aus wie alle anderen Leute und keiner tritt dich. Das ist die einzig wahre Weisheit.
Aber sind denn alle auf der Welt Nussknacker? Fragte Alräunchen.
Natürlich, was denn sonst?
Sagte der Nussknacker und stellte sich besonders gewaltig auf die steifen, hölzernen Beine.
Natürlich, wenigstens die Vernünftigen, die anderen kommen gar nicht in Frage. Das ist ein großes Glück. Man müsste ja sonst immer weiter vorwärts gehen und würde geschubst werden. Ich danke, man müsste ja vom Fleck gehen und der Fleck ist so warm, wenn man immer darauf ist.
Er spuckte die Nussschalen nur so um sich. Ich will aber nicht, dachte Alräunchen und sah in die Abenddämmerung, bis da hinaus, wo sie sich in unbestimmten Linien verlor, in der Ferne. Müffchen. Alräunchen saß beim Kater in der Sonne. Die beiden hatten sich sehr lieb und waren immer zusammen, wenn der Kater nicht auf Mausefang oder sonst beruflich verhindert war. Er hatte auch Alräunchen in alle Geheimnisse der Tierwelt eingeweiht, soweit er sie kannte und soweit er diese Kenntnis Alräunchen zu vermitteln für richtig hielt. Denn obwohl Alräunchen ein halbes Tier war, so war er doch auch ein Mensch und entwickelte sich mit menschlicher Langsamkeit. Also musste das alles mit behutsamer Pfote geschehen, und eine solche hatte der Kater. Er war überaus klug und selbst unter diesen philosophischen Tieren ein Philosoph. Vor allem aber hatte er Alräunchen lieb, und Liebe führt noch sicherer und besser als Philosophie.
»Ich fühle mich fremd hier«, sagte Alräunchen traurig und kraulte den Kater hinter dem Ohr. Der Kater blinzelte mit zugekniffenen Augen in die Sonne.
»Du wirst immer fremd sein«, sagte er mitleidig. »Du siehst die Natur anders als die Menschen. Du fühlst dich eins mit ihr. Die Menschen glauben, sie stünden drüber. Sie müssen doch zurück zu ihr. Irgendwo führen alle Mäuselöcher ins Freie, wenn sie noch so kunstvoll und verzweigt sind. Es ist sportsmäßig ausgedrückt, entschuldige, aber es ist ganz ähnlich.« Alräunchen sah sehr traurig aus.
»Du musst dich deswegen nicht grämen«,
fuhr der Kater fort und schnurrte beruhigend.
»Du bist ja kein richtiger Mensch.«
»Was bin ich denn?« fragte Alräunchen.
»Das weiß ich nicht«, sagte der Kater. »Wahrscheinlich bist du ein Alräunchen. Ich weiß auch nicht alles, nur die Menschen denken, dass sie alles wissen.«
»Ich möchte in die Ferne«, sagte Alräunchen. »Da würde ich es gewiss erfahren, aber der Nussknacker sagt, es gäbe gar keine Ferne.«
»Der Nussknacker ist ein Stück Holz«,
sagte der Kater.
»Aber er spricht doch und schimpft sogar. Er sagt, dummer Junge. Er zerbeißt Nüsse und spuckt sie aus. Darauf ist er sehr stolz. Er hat eine Uniform«,
wandte Alräunchen ein.
»Viele Holzstücke haben Uniform«, sagte der Kater.
Alräunchen gab weitere Details.
»Er streckt die Beine, wenn ich ihn ins Bett stopfe. Es knackt dann. Ich habe es deutlich gehört, ganz gewiss. Er lebt also, nicht wahr?« »Was man Leben nennt, ja«,
sagte der Kater.
»Aber es ist eben ein Nussknacker, weiter nichts, ein Stück Holz, aus dem man eine Figur geschnitzt hat.«
»Der Lehrer in der Schule macht es aber ganz genauso«, sagte Alräunchen.
»Er sagt auch, das gibt's und das gibt's nicht. Wenn man mehr fragt, sagt er auch, dummer Junge, der ist aber doch kein Nussknacker, er ist auch nicht von Holz.«
Der Kater machte ein arrogantes Gesicht, so arrogant, wie es nur Katzen machen können.
»Man braucht nicht von Holz zu sein, um ein Nussknacker zu sein.«
Alräunchen dachte nach. Seine traurigen Augen waren weit und sehnsüchtig geöffnet. Er fasste die beiden Vorderpfoten des Katers und sah ihm gerade ins Gesicht.
»Ich habe dich immer sehr lieb gehabt, solange ich denken kann«, sagte er. »Bist du in der Ferne gewesen? Dann sage mir, wie man in die Ferne kommt.«
Da verlor sich das grase Grün in des Katers Augen, die kleinen Augenschlitze erweiterten sich und die Pupillen wurden dunkel und tief, als lägen lauter Rätsel dahinter.
Er setzte sich groß und dick vor Alräunchen hin und sagte in feierlich mauendem Ton:
»Ich wusste, dass du mich danach fragen würdest. Ich werde es dir sagen, denn du musst den Weg in die Ferne gehen, weil deine Augen sie suchen. Man sieht das immer an den Augen, bei meiner Übung natürlich. Bis jetzt durfte ich es dir nicht sagen. Du warst noch nicht reif dazu.«
»Ich bin ja auch jetzt noch ein Kind«, sagte Alräunchen zweifelnd.
»Kinder finden es oft leichter als Erwachsene«,
sagte der Kater.
»Man findet es, wenn man danach sucht. Man ist reif, wenn man danach fragt.«
Ein verklärtes Lächeln ging über Alräunchens Gesicht, das blass war vom Nachdenken.
»In die Ferne kann ich dich nicht führen, die muss man selber suchen«,
fuhr der Kater fort.
»Nur den Eingang kennen wir. Es ist ein großes Geheimnis, die Menschen haben es gewusst, jetzt haben sie es verlernt, aber früher, weißt du, in den Isis-Tempeln, als sie uns noch heilig hielten und in allen Geschöpfen den Bruder sahen, da, wo die Pyramiden auf dem gelben Sand stehen und die Palmen in der Sonnenglut, es war ein heiliges Land, da kannten sie das Geheimnis.«
»Von dem Land hast du mir erzählt«, nickte Alräunchen.
»Jetzt wissen es nur wenige. Die Menschen sagen jetzt, sie stünden drüber, sie sind Nussknacker. Aber ich weiß es. Ich war auch in dem Land durch den Eingang, verstehst du? Das Land sieht jetzt anders aus. Aber die Spuren sind noch da, welche die bronzenen Menschen in den Wüstensand gruben, die die Katzen liebten und das Geheimnis kannten.«
Alräunchen schauderte zusammen. »Dann lehre mich das Geheimnis«, bat er und sah in die klugen Tieraugen wie in einen Tempel.
»Du musst dich nicht so aufregen«,
sagte der Kater freundlich.
»Es ist ganz natürlich, die Rätsel liegen nicht darin, sondern dahinter. Wir kennen sie nicht. Das ist das Menschliche in dir, das sich so aufregt, das gibt sich. Die Menschen sind entwöhnt von allem, was Natur ist. Sie haben sich von ihr getrennt und klammern sich an das, was sie selbst ausgedacht haben. Sie hören die Stimme in sich nicht mehr.«
»Ich weiß es«, sagte Alräunchen, »aber bitte, sage mir das Geheimnis.«
»Sei nicht ungeduldig. Wenn du's kennst, brauchst du noch viel mehr Geduld. Du weißt doch, was Müffchen ist.«
»Ja«, sagte Alräunchen etwas enttäuscht. »Wenn ihr euch so hinlegt, dass ihr aussieht wie eine Badewanne und die Pfoten vorn so zusammenlegt, dass es aussieht wie ein Muff, das ist Katzensitte, das habe ich von dir gelernt. Aber was soll das? Das sieht niedlich aus, aber das ist doch kein Geheimnis, das sehe ich jeden Tag.«
»Alle Geheimnisse sind alltäglich. Man weiß es nur nicht, das Geheimnis ist Müffchen. Die Menschen im Heiligen Lande nannten es Meditation. Du musst also Müffchen machen, Müffchen.«
Der Kater zeigte die Müffchenstellung, obwohl Alräunchen sie kannte.
»Das andere kommt von selbst«,
erklärte er. »Ich kann aber nicht richtig Müffchen machen«, sagte Alräunchen und versuchte es vergeblich.
»Es muss nur so ähnlich sein«,
tröstete der Kater.
»Du brauchst bloß deine Pfoten zu falten, wie du es tust, wenn du abends dein Gebet hersagst.«
»Ja, das kann ich«, sagte Alräunchen. »Und das andere kommt dann von selbst? Dann komme ich also in die Ferne?«
»Nur zum Eingang«,
belehrte der Kater.
»Heute Abend versuchen wir es beide, wenn du ins Bett gegangen bist. Den Nussknacker musst du aber in den Schrank einschließen.«
Alräunchen war sehr froh. »Wohin gehen wir zuerst? Ins Heilige Land mit den Isis-Tempeln?«
»Nein«,
sagte der Kater.
»Ich kann gar keine Verantwortung übernehmen. Erst gehen wir zum Eingang. Das Weitere sagt uns Habakuk.«
»Wer ist Habakuk?«
»Ein Waldkauz, mit dem ich befreundet bin, aber nur müffchenweise.«
»So gehen wir zu Habakuk«, sagte Alräunchen. »Hat er auch solche Laternenaugen wie die Eule im Tierbilderbuch?«
»Ja, die hat er.«
»Ich freue mich so und ich danke dir«, sagte Alräunchen.
»Du brauchst mir nicht zu danken. Du hast mich lieb gehabt. Auf Wiedersehen am Abend. Ich habe jetzt noch beruflich zu tun.«
Der Kater schlich in eine Hecke, wo er etwas rascheln hörte. Es war eine ganz stille Nacht in Alräunchens Schlafzimmer. Nur die Atemzüge eines Tieres und eines Menschenkindes waren hörbar, das kein richtiges Menschenkind war. Beide Atemzüge waren schwach und leise. Es war, als atmeten sie nur wie Pflanzen in nächtlicher Schwüle. Ihre Seelen waren fern. Der Mond sah mit blassem Gesicht zum Fenster hinein. Er sah, was er schon vor abertausend Jahren gesehen. Meditation. Müffchen.